5, 2, 1.
Ratatata.
Ja, das war der Song, der richtig genervt hat im Auto. Ratatatata.
Nein, nur Ratata.
Hallo und guten Tag. Hier ist sie schon wieder, die nächste Folge des Runner's World Podcasts. Und worum geht es heute? Ich sag mal so, in den letzten beiden Folgen gab es ja durchaus viele Trainingstipps. Das ist heute nicht so. Aber die Redaktion hat am vergangenen Wochenende einen Ausflug gemacht. Und darüber muss natürlich auch hier unbedingt im Podcast berichtet werden. Wenn ihr also Lust habt, euch authentische Berichte von der, ja, nennen wir es mal Runner's World Klassenfahrt anzuhören, dann seid ihr hier genau richtig. Und auf los geht's auch schon los. 5 Personen und ein Hund haben sich im Studio versammelt. Britta, Micha, Henning und Martin waren am Wochenende beim Lauf zwischen den Meeren der Redaktionsfahrt. Ich, Ela, war nicht dabei. Asche auf mein Haupt. Aber deswegen frage ich euch einfach jetzt hier im Podcast ein bisschen aus, wie es so war. Ein paar Geschichten habe ich schon gehört. Ich hoffe, es kommen jetzt noch weitere dazu. Hihi.
Ja, ich glaube, am Anfang muss man einmal erklären, was der Lauf zwischen den Meeren ist.
Unbedingt.
In Hamburg ist der vielleicht noch bekannt, aber in der Mitte Deutschlands und im Süden Deutschlands schon kaum noch. Es ist ein Staffellauf, der die Nord- mit der Ostsee über 100 Kilometer, nein, es waren 93, früher waren es mal 100 Kilometer, 93 Kilometer verbindet. Staffellauf heißt, man teilt sich im Team die Strecke auf. Es sind 10 Etappen, also bis zu 10 Läuferinnen und Läufer können teilnehmen. Im Idealfall ist das so, bei uns reduzierte sich das Team immer mehr. Ela guckt jetzt schon an die Decke, ja.
Die ist schön, die Decke.
Genau. Nein, natürlich muss keiner, aber im Idealfall ist das so. Bei uns war es jetzt leider nicht so. Es gab dann auch noch vor Ort einen Ausfall, auf den wir bestimmt noch zu sprechen kommen, der all unser organisatorisches Geschick brauchte, um dann doch einigermaßen gesund eben auch von der Nord- bis zur Ostsee zu kommen. Das Lustige ist ja, man muss die einzelnen Starterinnen und Starter zu den einzelnen Etappenorten bringen, dort aber auch wieder abholen. Das kann man sogar mit Shuttle-Bussen machen, die der Veranstalter stellt. Großartiger organisatorischer Aufwand dahinter. Wir haben das mit 2 Autos versucht und ist uns auch mehr oder weniger gut gelungen. Also es war wirklich sehr, sehr ereignisreich. Und das Großartige ist, das muss ich jetzt einmal vorweg schicken, nicht nur, wie gesagt, was die Veranstalter da auf die Beine stellen, was so das Ganze drumherum angeht und in den einzelnen Etappenorten auch, was da so auf die Beine gestellt ist, sondern das Großartige ist, dass da Lauf, meines Erachtens, so habt ihr das doch auch, also teilweise Laufbeginner, Menschen, die gar nicht regelmäßig laufen, dass die auf Menschen treffen, die eben so richtig ambitioniert rennen. Und das fand ich so das Lustige. Wer mich so alles überholt hat, vorbeiflog, wen ich überholt habe, das finde ich bei dieser Veranstaltung so klasse. Und unser Team ist ja auch irgendwie, ist das eigentlich ein guter Durchschnitt durch die Lauf-Community? Ja, bedingt.
Ich würde sagen, nein. Denn wir wurden ja insgesamt, das darf ich vielleicht schon mal verraten, 78. von rund 700 Staffeln, die ins Ziel gekommen sind. Und insofern sind wir natürlich kein guter Durchschnitt. Denn wir waren ja überdurchschnittlich schnell.
Oh, überdurchschnittlich. Ja, ich war auch total überrascht, dass wir 78. wurden. Aber von so einer Redaktion, die sich mit dem Thema Laufen beschäftigt, erwarten die Menschen, glaube ich, sogar noch viel mehr. Wir haben heute hier die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Redaktionen gefragt, was sie wohl meinen, wie viel da wir unter 700 Staffeln geworden sind. Und Dritte meinten sie, als ob wir Leistungssportlerinnen und Sportler wären.
Die wussten noch nicht, dass Henning ausgefallen ist.
Ah, stimmt, ja, haben wir jetzt verraten. Ne? Ja. Henning kränkelte nämlich, tatsächlich aber, er hat uns inzwischen alle angesteckt, wir kränkeln jetzt auch alle. kränkelte just am Morgen des Rennens, nachdem wir genau eingeteilt hatten, wann welches Auto wen wo absetzt und wieder aufnimmt, kränkelte er und wir mussten alles umschmeißen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Micha, du warst ja dabei an dem Morgen. Ich war nicht in der Lage, irgendwie da vernünftig zu denken.
Das war aber auch ganz kompliziert, weil wir hatten ja zwei Autobesetzungen schon ausgetüftelt. Es war klar, wir fahren mit jedem der Autos abwechselnd einen anderen Streckenpunkt an und dann mal eben zu reagieren und zu sagen so, okay, wer läuft jetzt noch eine dritte beziehungsweise eine zweite Etappe und ist er dann noch im richtigen Auto oder müssen wir dann wieder irgendwo vielleicht an einen Streckenpunkt mit zwei Autos fahren, wie es ja dann auch gekommen ist. Das war dann am frühen Morgen beim ersten Kaffee dann wirklich eine große Herausforderung.
Jetzt müssen wir ein bisschen ausholen, weil Martin hat ja erzählt, es gibt 10 Abschnitte, also 10 Leute in einer Staffel. Wenn alles gut ist. Wir waren mit maximal 8 Leuten vor Ort. Davon ist Kirsten nicht gelaufen und ich bin dann auch noch rausgefallen. Also wir hatten eigentlich geplant, mit 7 Leuten zu laufen. Und als ich dann ausfiel, war klar, wir haben nur noch 6 Leute. Ich wollte 2 Abschnitte laufen. Das heißt, diese 2 Abschnitte musste irgendwer anders übernehmen. Das hat dann Micha gemacht, der auch noch 2 Abschnitte schon laufen wollte. Der hat dann also 3 Abschnitte gemacht. Und Martin, der einen Abschnitt laufen wollte, musste dann 2 Abschnitte laufen. Also wir waren schon in personell sehr dezimierter Besetzung vor Ort. Das ist nicht ganz optimal.
Sonst wäre das ja auch der dritte Platz geworden, ne?
Mindestens.
Nee, das Schöne ist ja daran, tatsächlich, das Schöne ist daran eben, dass man da gar nicht Dritter werden muss und trotzdem ganz viel Spaß hat. Also das, so dieses Tüfteln am Schluss war ja das, was auch uns herausgefordert hat. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, wir waren natürlich jetzt dann ein Wochenende dafür auch unterwegs, weil das geht ja am Samstagmorgen früh los und endet am Samstag erst am späten Nachmittag. Also kann man nicht am selben Tag hin und zurück fahren. Das heißt, wir waren von Freitag bis Sonntag mit der ganzen Truppe unterwegs und die anderen Staffeln, die da am Start waren, denen ging es vermutlich überwiegend genauso. Und das ist so ein richtiges Team-Event. Also das ist so das Besondere. Ach, ich muss noch sagen, Start ist in Husum. Also ich sagte schon, Nordsee. Husum an der Nordsee und Ziel ist in Damp an der Ostsee und man läuft durchs Land einmal da durch. Ich würde sagen, spektakulär ist die Landschaft nicht, aber schön und hügeliger als man meint.
Hügeliger als man meint, ja. Für mich war es das erste Mal, dass ich überhaupt da oben so in der Ecke bin. Ich bin, glaube ich, mit dem Auto da durchgefahren, irgendwie bis Flensburg und dann irgendwie weiter noch nach Dänemark oder so. Aber so richtig wahrgenommen, wie hügelig die Ecke ist, habe ich jetzt erst, obwohl ich nicht gelaufen bin. Ich glaube, beim Laufen hat man es im Zweifel noch deutlicher gespürt. Aber ich fand es schön da oben. Klar, es ist jetzt nicht so imposant wie irgendwie die Watzmann-Ostwand, aber ist schon eine schöne Landschaft. Und vor allen Dingen da oben gibt es verdammt viele Störche. Wir haben sehr, sehr viele Storchennester gesehen. Mit kleinen Storchenbabys da drin. Und ich fand das war idyllisch und wir sehr, sehr ruhig. Da ist halt nichts.
Ja, doch, wir waren dann halt.
Sehr viel nix ist da.
Wir waren dann halt
und da. Sehr viel Landschaft und schöne Häuser, Schafe.
Ja, Schafe gab es auch viele, das stimmt.
Sind denn die Etappen unterschiedlich? Also manche von euch sind ja jetzt sogar mehrere gelaufen. Also ist eine Etappe dann wie die andere und die Landschaft ist ungefähr gleich? Oder hat man wirklich so die eine Etappe, die dann alle Hügel hat? Oder ist das?
Also hügelig sind, glaube ich, alle. Sie sind unterschiedlich lang. Die längsten waren 12 Kilometer ungefähr und die kürzeste 7. Die meisten waren, glaube ich, ganz hauptsächlich Asphalt. Die von Hanna, die war eher trailig. Also sie sagte, sie hatte eigentlich mehr so Wald mit kleinen Single-Trails. Aber oft war es so ein gut asphaltierter Radweg an der Straße.
Also meine 2 ersten Etappen waren eigentlich nur Straße. Da ging es halt aus dem Ort raus, Landstraße und dann ab dafür bis, was kam da? Hollingstedt war der zweite
Ort. Dann hattest du ja die richtigen Schuhe an.
Ja, die hatte ich tatsächlich an.
Schön die Carbon-Wettkampfschuhe.
Ja, ihr habt ja auch noch den Race-Plan mitgebracht, ne? Das ist alles ganz genau ausgetüftelt worden.
Ja, das ist erstens sehr, sehr auch schon von den Veranstaltern sehr, sehr gut vorbereitet. Aber wir haben dann natürlich, wie gesagt, für unseren eigenen Shuttle haben wir dann nochmal einen eigenen Plan auch ausgearbeitet und der liegt jetzt hier eben. Bei Micha war ja, wie auf einer weiteren Etappe auch noch, eine große Herausforderung, dass man unter anderem eine Bahnstrecke queren musste, wo zu irgendeiner Zeit dann auch die Schranke mal runtergehen würde. Aber davon hast du dann doch nichts mitbekommen.
Davon habe ich nichts mitbekommen, denn dafür war ich zu langsam. Aber ich glaube, das, das hat auch keiner geschafft. Das war gleich 9.14 Uhr, meine ich, hätte man die erste Bahn passieren müssen. Und es war nach 5 Kilometern oder so, oder 6 Kilometern.
Weil hinten raus gab es ja auch noch eine.
Genau, hinten raus gab es auch noch mal eine.
Und da hat deine Frau?
Genau, meine Frau Christiane ist in einer anderen Staffel mitgelaufen und die musste den Abschnitt, hat an dem Abschnitt tatsächlich die Bahn erwischt. Die musste da kurz stehen bleiben, eine Minute. Aber die haben witzigerweise, da gab es Bahnmitarbeiter, die Schranke kurz geschlossen haben, sage ich jetzt mal ganz, ganz vereinfacht gesagt. Also die wirklich anders als üblich geht die Schranke wohl ewig weit im Vorhinein, bevor der Zug kommt, runter und braucht dann auch ewig lange, bis sie wieder hochgeht. Und da saßen jetzt extra für den Lauf wohl 2 Bahnmitarbeiter, die das händisch gemacht haben, die Bahnschranken runter und rauf, damit das alles ein bisschen schneller geht.
Ja, aber wie klasse. Also ich finde so lustige Details, die bietet dieser Lauf en masse irgendwie, so, wo man merkt, die ganze Region, also speziell natürlich in den Orten, wo auch dann jeweils immer ein Etappenstart und Ziel ist, die ganze Region, die macht da so richtig engagiert mit und das finde ich Oberklasse. Da wir warteten an meinem ersten Startpunkt, das war wo war das?
Danneberg.
Ich guck, in Danneberg, genau, oh ja, muss man sich merken. In Danneberg warteten wir und dort stellte uns dann der Veranstalter, der Rainer Ziplinski, der das Ganze mit seinem Sohn und seinem Team wuppt, stellte uns dann die Ortsbürgermeisterin und die ehemalige Ortsbürgermeisterin vor und deren Mann jetzt der Bürgermeister war. Und wenn du dich mit denen unterhalten hast, dann hast du so gemerkt, irgendwie, die waren voll drin in dem Thema und hatten da so unheimlich großes Engagement. Also das finde ich ist schon klasse.
Ja, generell war ja die Freiwilligen Feuerwehren, irgendwie die ganzen Sportvereine aus der Region waren ja direkt daran beteiligt. Die haben die Absperrung organisiert, die ganzen Wechsel fanden ja auch mehrheitlich irgendwie auf Sportplätzen statt und die ganzen Vereine haben das dann wirklich genutzt, um ihr eigenes Sommerfest irgendwie zu veranstalten. Das war zumindest mein Eindruck. Da wurde überall gegrillt, es gab überall Bierbuden. Das war schon echt cool. Und das halt einmal komplett durch Schleswig-Holstein, von West nach Ost, damit da 700 Staffeln, haben wir das schon gesagt, dass da 700 Staffeln mitlaufen? Ja. Irgendwie 700 ein paar zerquetschte Staffeln, wenn man bedenkt, dass alle mit, keine Ahnung, 7, 8 Leuten da am Start sind. Das sind schon ein paar Leute, die da bewegt werden.
Sind da nicht überwiegend die anderen Staffeln mit 10 Leuten da? Ist es normal, dass da einer fehlt? Hattet ihr den Eindruck?
Passierte mal ab und zu, dass einer bei einem Staffelpunkt durchlief.
Ich habe es nur einmal gesehen, tatsächlich.
Ich habe es auch einmal gesehen.
Aber wahrscheinlich im Schnitt sind so 8 Starter, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich würde sagen, im Schnitt sind es 10.
Also nein, das geht ja nicht.
Ja, ich meine nur, also
ganz stark aufgerundet.
Normal ist das, dass man mit 10 dort läuft. Ich hab so gar keinen. Doch, nee, das stimmt jetzt auch nicht.
Nächstes Mal sind wir auch 10.
Ja, unbedingt. Wir sind nächstes Mal mit 2 Staffeln dabei.
Das wird schwierig.
Ich habe das Ganze nochmal so rekapituliert und ich glaube, mir hat es auch deshalb so viel Spaß gemacht, weil ich eben 2-mal laufen konnte. Also ich bin ja die ersten 2 Etappen gelaufen und dann nochmal die 6. Und ich glaube, nur eine Etappe zu laufen und dann den ganzen Tag nur transferiert zu werden, hätte für mich nicht denselben Reiz gehabt.
Also das wäre dir zu langweilig gewesen.
Es wäre mir zu langweilig gewesen. Obwohl
nächstes Jahr darfst du am Stück laufen, komplett. du bist unsere 2. Staffel, alleine.
Ich glaube, das wäre ein anderes Erlebnis grundsätzlich, wenn du nicht, wie wir das gemacht haben, mit einem privaten Auto irgendwo hingeschattelt worden wärst und dort auch wieder abgeholt, sondern wenn du das hättest, so wie es der Veranstalter ja eigentlich will, wenn du das für dich und deine Etappe selbst irgendwie noch hättest in die Hand nehmen müssen. Also dann hättest du nämlich vor Ort an deinem Ziel deiner Etappe vermutlich etwas länger auch auf den Shuttlebus gewartet. Das habe ich schon gesehen. Also die Leute, der fuhr da ja nicht jede 10 Minuten, sondern der fuhr da jede Stunde, 1,5 Stunden. Hättest du ja sehr viel länger im Ziel aufgehalten. Hättest dann einen Weg gebraucht mit dem Bus und mit den anderen, die bei dir auf der Etappe waren oder mit einigen anderen, bis du in Damp gewesen wärst und hättest dann den Damp dort vor Ort auch wieder gewartet und dich mit anderen Teammitgliedern, also aus anderen Teams, hättest du dich so irgendwie kurzgeschlossen unterhalten. Ich glaube, es hat nochmal eine andere Dynamik dann. Und dann wird es dir gar nicht unbedingt so langweilig. Klar, der ganze Tag steht im Zeichen dieses einen Laufs, aber ich glaube, das wäre dann nochmal, wie gesagt, wäre auch nochmal ein besonderes Erlebnis so.
So, bevor wir jetzt schon überlegen, wie es nächstes Jahr laufen könnte, wollte ich nochmal auf dieses Jahr zu sprechen kommen. Und eben fiel schon das Stichwort lustige Geschichten. Und ich hoffe so ein bisschen darauf, dass es derer noch viele gibt.
Die gab es ja gleich schon am Start eigentlich, ne? Also unser Auto musste Micha einsammeln nach seiner Doppeletappe. Denn er ist ja 2 Etappen zusammengelaufen, weil sein Coach sagte, Halbmarathonstrecke im Halbmarathon-Renntempo passt super in den Plan. Haben wir ihm gleich die ersten beiden Etappen aufs Auge gedrückt und kein anderer musste so früh aufstehen. Wir wollten ihn dann abholen und hatten den Punkt ins Navi eingegeben und dann kamen wir da an, hatten uns einen Parkplatz gesucht und es liefen schon ziemlich viele Läuferinnen und Läufer ins Ziel, die alle auch gar nicht ganz so schnell aussahen. Und wir dachten, also der Micha wollte eigentlich in, was wolltest du laufen, 4,20er Schnitt, so die Ecke. Und diejenigen, die da so ins Ziel kamen und wechselten, waren doch ein bisschen langsamer unterwegs. Und dann kam uns doch die Vermutung, dass irgendwas nicht stimmte. Und wir sind nämlich zum ersten Wechselpunkt gefahren. Und
oh,
wir mussten
Gott,
ihn dann am zweiten abholen.
Und habt ihr es noch rechtzeitig
geschafft?
Ja, wir
haben es noch rechtzeitig geschafft. Das war kein Problem.
Ihr habt tatsächlich an dem Tempo der ins Ziel laufenden
ja,
als erstes.
Ich hab irgendwie
bemerkt,
gesagt, irgendwie, das kann doch nicht sein, dass Micha, also auch wenn die, ja, Micha ist ja 2 Etappen gelaufen, aber trotzdem war er ja schnell. Und wir dachten irgendwie, eigentlich müssen hier jetzt eher wenig Menschen in flottem Tempo ins Ziel laufen. Und da waren irgendwie schon ganz viele da und es war, ja, dann waren wir im ersten Wechselpunkt und dann sind wir zum zweiten gefahren.
Perfekt organisiert, alles perfekt
organisiert, genau.
Ja, gut, dass ich das nicht mitbekommen habe. Gut, dass ich im anderen Auto saß.
Ja, und dann am zweiten Wechselpunkt, du kamst ja dann an, Micha. Erzähl vielleicht mal.
Ach ja, ich kam dann an, war sehr K.O., habe dann aber gleich gesehen, meine Startnummer ist 581, bin dann zu dem entsprechenden Gatter gegangen, wo dann meine Wechselpartnerin Jana hätte warten müssen, aber da war einfach niemand.
Oh Gott.
Und ich komm da an, total fertig, Runner's World, Runner's World.
Ja, wir standen auch nur wenige Meter daneben und Jana hatte allerdings ihren Laufgürtel im Auto vergessen und telefonierte gerade, weil du warst ja auch 3 Minuten zu früh, ne? Also du bist ja nicht deinem Zeitplan gefolgt, sondern wir hatten eigentlich noch ein bisschen Zeit und Jana wollte sich gerade ihren Laufgürtel noch bringen lassen, war also am Telefon, hatte die Jacke noch angezogen und naja, dann liefst du da plötzlich ins Ziel und dann war noch deine Startnummer runtergefallen, ja, irgendwie, weil du sie nicht ordentlich festgemacht hast vermutlich.
Danke.
Denn es gab so, ich weiß nicht, wo die Person stand, 50, 100 Meter vorm Ziel stand immer eine Person und die hat die Nummern, die kamen durchgesagt, sodass man wusste, ah okay, 581, in 20 Sekunden kommt Micha. Aber da sie deine Startnummer nicht lesen konnte, wurdest du nicht durchgesagt und wir hatten dich nicht erwartet. Ja,
oh.
Zweiter Fehler. Genau, und dann musste Jana noch ihr Handy in die kleine Hosentasche stecken, weil sie ja ihren Laufgürtel jetzt nicht hatte. Die Jacke hektisch ausziehen und dann ist sie losgestürmt.
Zum Glück habe ich das nicht mitbekommen.
Ja, nächstes Jahr müssen wir, vor dem nächsten Jahr müssen wir unbedingt Staffelstabübergabe
ja,
üben.
Unbedingt. Das haben wir ja am Tag vorher noch gemacht. Ne? Henning hat uns noch erklärt, wie das geht.
Ja, aber wir haben es dann nicht praktiziert. Ich kann mich auch an
und auch das Kommando war uneindeutig, fand ich so. Hep.
Hep. Ich kann mich auch an eine völlig misslungene Übergabe erinnern, wo unser Kollege Heinrich auch auf Hanna schon auf Hanna wechseln sollte, richtig? Mhm. Heinrich kam ins Ziel und dachte, Ziel ist Ziel, womit er auch eigentlich recht hat. Hanna stand aber 30 Meter, ich übertreibe nicht weiter, und dachte, ich will aber hier erst loslaufen.
Ja, weil da ja auch das Gatter war, wo sie hingehört
hat. Für alle Hunderter gab es von 0 bis 100 also gab es einen Bereich.
Stand am korrekten Wechselpunkt. Korrekt. Ja. Und die beiden guckten sich lustig ein paar Sekunden, noch mehr Sekunden lang an und keiner bewegte sich auf den anderen zu. Ich war da allerdings skurril. Eher bei Kollege Heinrich, der ja schon was gerade geleistet hatte, und nicht bei Kollegin Hanna.
Er hätte ja durchlaufen können bis zu Hanna. Also das war jetzt nicht das Problem. Aber er stolzierte dann langsam da durch sein Ziel.
Ich war da eher bei Heinrich. Hanna, die hätte doch mal die 20 Schritte auf ihn zumachen.
Das machst du doch
mal. Wie lange die wohl gestanden hätten, wenn wir sie nicht motivieren.
Stimmt, heute noch. Bei einer 4x100-Meter-Staffel bewegt sich doch auch nicht der Läufer, auf den der Stab übergeben wird, auf den anderen Läufer zu. Das geht schon von hinten nach vorne.
Ja.
Das müsstest du wissen.
Ja.
Es war aber auch an den Etappen, also es gab ja im Internet, waren ja die Pläne alle einzusehen. Und bei manchen Staffelwechseln war es halt mit diesen Gattern und bei manchen auch nicht. Bei manchen war es einfach im Ziel und dann musste man halt gucken.
Das war, glaube ich, dann immer vor Ort von denen, die sich kümmerten, selbst organisiert. Da gab es so keine Vorgabe vom Veranstalter. Ja. Deswegen haben die einen das so gemacht und die anderen so. Die einen waren etwas chaotischer und die anderen weniger chaotisch.
Also, aber überall gab es Bratwurst und Pommes.
Ja, und das war großartig.
Also ich habe 2 Portionen Pommes gegessen.
Ja, dafür, dass du gar nicht gelaufen bist.
Tipp für alle, die mitmachen wollen. Ich hatte Etappe 9 und dann kann man natürlich vorher nicht so viel Pommes essen. Das heißt, ich habe von diesen Ständen nicht so viel mitbekommen. Nehmt eine frühe Etappe.
Oder läuft alles am Stück. Aber das darf man nicht. Ich glaube, man muss mindestens zu 5 sein. Wobei, kontrolliert hätte es keiner bei uns.
Nee, das stimmt.
Also du kannst es auch mit weniger machen.
Gut.
Illegalerweise.
Wir müssen uns auch noch mal bei der örtlichen Polizei entschuldigen.
Oh Gott.
Kirsten alleine machen. Soll ich sie schnell holen?
Also, wir hatten unsere Grafikerin Kirsten dabei, die jetzt nicht laufen konnte und wollte, aber eines der beiden Autos gefahren hat. Und sie hat das natürlich, wie auch schon in vergangenen Jahren, wo wir am Lauf zwischen den Meeren teilnahmen. Sie hat das großartig gemacht. Und sie war auch extrem involviert in die Orga des Ganzen. Also Gold wert. Unsere gute Seele. Sie war richtig Gold wert. Und ich saß in ihrem Auto, ich weiß zum Glück und würde es auch jetzt nicht mehr sagen, genau wo es war, wo wir dann Richtung Wechselpunkt fahren wollten.
Hollingstedt. Polizei Hollingstedt, melden Sie sich bei Kirsten
und
Lorenzen.
Sie hatte ins Navi den Startzielpunkt eingegeben und wollte sich jetzt auch von einem jungen dynamischen Polizisten nicht davon abbringen lassen, in die Straße, die den schnellsten Weg zum Parken anzeigte.
Nein? Das Navi zeigte den Weg dahin an, was sie eingegeben hatte. Aber es gab Schilder zum Parkplatz, offizielle Schilder. Den hätte sie einfach nur nachfahren müssen. Dann wäre sie nicht mit der Polizei... Okay.
Sie wollte sich aber vom Weg, den das Navi anzeigte, nicht von diesem Polizisten abbringen lassen, der eindeutig in unsere Richtung gestikulierte und uns klar machte, hier geht's nicht weiter.
Hatte er die Waffe gezückt?
Nein, hatte er nicht, aber 3 von den 4 Insassen des Autos waren der Meinung, der will uns unmissverständlich klar machen, hier bitte nicht mehr weiterfahren. Kirsten winkte ganz freudig erregt ihm nur zurück und fuhr fast über ihn drüber und einfach in die Straße rein.
Sie ist nicht über ihn drüber.
Nein, sie ist nicht über.
Dann aber sie hat ihm nett gewunken und ist um ihn herumgefahren.
Und ist weitergefahren.
Und er war dann da auch offensichtlich mit einverstanden.
Unglaublich.
Nein, er war damit nicht so richtig einverstanden.
Ich habe nicht mehr nach hinten geguckt.
Ich habe nach hinten geguckt, aber dann schnell wieder nach vorne. Es gab Schlimmeres an diesem Tag, aber Kirsten hat das einfach missgedeutet und ich ging schon davon aus, sie wird verhaftet in die, auf dem Dorf gibt's ja Arrestzellen.
Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Doch, klar. Aus der Wikingerzeit noch.
Sie hätte den einen Platz in der Arrestzelle, den hätte sie eingenommen. Auf jeden Fall, unsere Staffelabenteuer wäre zu Ende gewesen.
Warum? Wir hätten alle den Rest laufen müssen, weil das Auto ja auch beschlagnahmt worden wäre.
Nein, aber das müssen wir jetzt nachschieben. Auch, du hattest es schon gesagt, ne? Feuerwehr, Polizei, wie die da vor Ort sich eingebracht haben, das war schon auch bewundernswert, wirklich.
Ja, sie gefühlt waren da genauso viele Leute nicht laufend dabei, wie auch laufend dabei. Also es funktioniert nicht ohne die ganzen Helfer, pipapo. Das ist schon echt krass. Ne?
Ja, es ist ein großartiges Ereignis. Ich fragte mich dann nachher, aber ich glaube, die Antwort kenne ich schon selbst. Warum gibt es so etwas nicht noch viel mehr und in allen Teilen des Landes und so weiter? Ja, ihr seid wahrscheinlich, weil der organisatorische Aufwand so groß ist, oder? Weil ich fand es schon ein großartiges Laufereignis. So.
Aber gibt es das nicht häufiger? Ich kenne mich nicht aus. Also ich kenne so ein paar Staffelveranstaltungen, aber...
Ich kenne nicht allzu viele. Also es gibt derer sehr, sehr wenige.
Naja, von der Nord- an die Ostsee kann man halt an nicht so vielen Punkten.
Ja, aber es kann ja andere markante Punkte geben, die man laufend verbindet.
Es gibt auch beim 100-Meilen-Lauf Berlin-Mauerweglauf, gibt es auch eine Staffel, glaube ich. Weiß ich aber nicht, mit wie vielen Leuten. Den Heidelauf gibt es.
Heidelauf, ja.
Das sind auch 100 Kilometer.
Der Brüder-Grimm-Lauf.
Das. Es gibt schon so ein paar. Aber es ist natürlich auch super aufwendig. Laufen kannst du in der Regel alleine und machst du in der Regel alleine und meldest dich in der Regel auch alleine für einen Lauf an, vielleicht mit ein, zwei Freunden. Aber für so eine Veranstaltung brauchst du ja 9 andere Menschen. Und die musst du halt erstmal finden. Deswegen waren da, glaube ich, auch so viele Firmen etc. Unterwegs, wo man ja quasi dann die ganze Firma fragen kann, lasst uns irgendwie eine Staffel stellen. Und jetzt nicht einzelne Leute, die das dann organisieren mussten, im Zweifel. Also es war schon auffällig, wie viele große Firmen wirklich mit vielen, vielen Staffeln da vertreten waren. Das war gefühlt 50% aller Teams hatten irgendwelche Firmen-Shirts an.
Ja, im Grunde gehören wir ja auch dazu.
Genau. Für uns war das auch so eine Teambuilding-Maßnahme. Genau. Ja, ich glaube, Airbus war mit 93 Teams vor Ort. So. 93 kam irgendwann mal die Durchsage an einem Staffelwechselpunkt. Wo ich so denke, 93, das ist krass. Also das ist fast ein Siebtel oder ein Achtel aller Teams waren von Airbus.
Vielleicht war das Arbeitszeit.
Und man muss auch gucken, dass man auf den richtigen wechselt. Also dann stehen drei Kollegen, Kolleginnen im Ziel und man muss den Staffelstab weitergeben.
Ja, also sind euch irgendwelche Leute unterwegs besonders im Gedächtnis geblieben, die ihr getroffen habt?
Ich habe sehr wenig. Ich war halt auf der 9. Etappe und da war es schon sehr auseinandergezogen und es war doch relativ leer auf der Strecke. Es war bei dir am Anfang wahrscheinlich anders, Micha, oder?
Ja, also ich bin schon auch mit einem großen Pulk gelaufen am Anfang. Aber, da ist mir jetzt keiner besonders aufgefallen. Was mich interessieren würde, ist, habt ihr den Eindruck gehabt, wir wären übermäßig ehrgeizig gewesen? Also ehrgeiziger als andere Teams?
Britta, ja.
Ich glaube nicht.
Das müsst ihr erläutern.
Britta mag das dann erläutern.
Ja, ich finde irgendwie, wenn man eine Startnummer angepinnt hat, dann läuft man halt auch so schnell, wie es geht. Und
das hast du gemacht.
Die Kollegen lachen hier so ein bisschen, weil ich im Ziel, glaube ich, ein klein bisschen fertig aussah. Aber es war sehr schön. Es lief einfach. Und der Vorteil war, wir hatten eigentlich fast überall Rückenwind. Und der blies auch ordentlich. Und wenn man eine Strecke hatte, wo wenig Gebüsche am Rand waren, dann hatte man da schon ein sehr schönes Gefühl, dass man einfach sich so richtig schnell anfühlte.
Na, ich glaube, wir waren keinesfalls ehrgeiziger als andere Staffeln auch. Also ich glaube, das ist einfach das, was Britta sagt. Wenn man da, egal ob man seinen ersten Wettkampf macht oder seinen 100. Wettkampf, wenn man so eine Startnummer dann hat und ja auch mit den anderen und für die anderen läuft, dann entwickelt man so einen Grundehrgeiz. Also ich glaube, da waren wir ganz normaler Durchschnitt. Und ich finde, so unser Drumherum war doch jetzt nicht über ehrgeizig. Wir haben gut gegessen vorher, wir haben gut gegessen nachher, wir hatten Spaß, wir haben es genossen irgendwie. Da, finde ich, waren wir doch völlig unaufgeregt. Nö, ich glaube, da waren wir ganz normal. Also das.
Mein Eindruck war auch, dass es wenige Staffeln gab. Wir haben die ja nur ganz am Anfang gesehen, weil sie dann uns entlaufen sind. Die da jetzt wirklich mit, ich sag mal, 10 richtig, richtig dick starken Läuferinnen und Läufern unterwegs waren und die irgendwie auf Platzierung gerannt sind. Ich glaube, die meisten sind einfach in der Konstellation, in der sie halt waren, gelaufen. Und da mag dann der ein oder andere, die ein oder andere dabei gewesen sein, die dann gesagt haben, ja, jetzt will ich hier auch meinen Abschnitt so schnell wie möglich laufen. Aber so das Gesamtergebnis war dann wahrscheinlich, spielte keine Rolle. Na, also ob wir jetzt eine Stunde schneller oder langsamer gewesen wären, wäre uns allen ja wahrscheinlich egal gewesen.
Das schon. Also im Ergebnis ja, aber jeder Einzelne von uns hat dann trotzdem alles gegeben. Und das war wirklich auch eins meiner Highlights.
Genau, aber niemand wäre irgendwie jetzt enttäuscht gewesen, wenn ein anderer nicht besten Tag gehabt hätte, genau, oder wie ich jetzt krankheitsbedingt dann ausgefallen ist. Genau. Ne? Weil wir gesagt haben, okay, das Mannschaftsergebnis, die Endzeit, die ist jetzt nicht entscheidend.
Aber Martin hat sich schon gefreut, dass wir unterm Fünfer-Schnitt geblieben sind im Ziel. Das wurde erstmal ausgerechnet.
Ja, da bin ich ja auch competitive. Also das ist mein Gen. Britta kommt dann an und sagt, ja, ich bin eigentlich ganz gut gelaufen, unterm Fünfer-Schnitt. Sie ist de facto 4,54 auf den Kilometer gerannt.
Was das ja ist knapp unterm Fünfer-Schnitt
gut.
Ist.
Ja, natürlich rechne ich dann nachher aus, dass wir mit unserer Truppe unter Fünfer-Schnitt gelaufen sind. Da war ich ganz, ganz stolz. Eins muss ich noch loswerden. Ich habe zweimal die Sautruppe überholt. Sautruppe steht da hinten drauf. Ja, ich weiß es nicht so besonders originell, aber habe ich den Typen überholt auf der ersten Etappe.
Hast du gemacht?
Nee, ich habe gesagt, stark. Quäl dich, du Sau, gesagt.
Oh Gott.
Dafür möchtest du dich entschuldigen?
Nein, der arme Kerl hat mich völlig konsterniert. Erstmal hatte der Ohrstöpsel drin, weil er ja jung war. Dann hat er die rausgenommen.
Also, bitte.
Dann hat er die rausgenommen, habe ich gesagt, quäl dich, du Sau. Hat er mich völlig irritiert angeguckt.
Wer kennt den Spruch
nicht? Wer kennt schon den Spruch? Da habe ich gemerkt, okay, hier läuft alt und jung zusammen. Also, quäl dich, du Sau, ne? Kommt
kennt
aus...
Kennt ihr das noch, ihr jungen Leute?
Ja, klar. Sicher.
Woher kommt das?
Ja, aus dem Radsport.
Aus dem Radsport. Udo Bölz 1997 zu Jan Ullrich beim Tour de France-Sieg von Jan Ullrich. Hat er den damit angefeuert? Das kennt doch jeder, dachte ich. Nein, kannte der nicht. Ja, aber das zeigt eben auch so, wie bunt gewürfelt da die Teilnehmerschaft auch war.
Aber Motto Shirts waren generell angesagt und so seltsame Teamnamen.
Ja.
Ist mir auch
letzte Reserve Kenias.
Ja, zum Beispiel das. Verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Die sind ja irgendwie so ein Ding. Die gibt es ja auch schon länger. Ist das vielleicht sogar ein Verein?
Ich
verstehe es nicht. Ich finde es auch nicht lustig.
Also ich glaube, wir wissen alle, aus Kenia kommen die besten Läuferinnen und Läufer der Welt. Und die da jetzt dieses Shirt tragen, die
waren nicht aus
sich,
Kenia.
Genau, die nehmen sich selbst auf die Schippe und sagen, wir sind jetzt nicht so gut wie die, deswegen sind wir sind weit langsamer als die, deswegen nennen die sich die letzte Reserve Kenias. Wenn Kenia mal die Läuferinnen und Läufer ausgehen, dann müssen sie auf diese da zurückgreifen.
So habe ich das auch verstanden.
Ist das witzig? Also Christiane fand es witzigerweise auch witzig, weil sie hat mich am nächsten Tag dann auf die Leute angesprochen.
Voll okay. Also ich die auch. Nehmen sich selbst auf die Schippe damit. Das
du
ist
hast
doch
es einfach
lustig.
Nicht verstanden.
Ja, vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden. Aber Motto-Shirts und so ein Kram waren auf jeden Fall wirklich angesagt.
Gab es ein Motto, das du gut fandest, was du lustig fandest?
Generell finde ich Mottos nicht gut.
Aha, das ist es.
Ja, aber es war schon auffällig. Es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass dann so wirklich Gruppen da zusammenkommen. Ne? Also die dann auch sich alle das gleiche T-Shirt machen und dann startet man da halt und...
Ja, und halt auch dann Wochenende, wie wir auch, gemeinsam verbringen und sich überlegen, gehen wir abends essen oder kochen wir uns was? Was frühstückt wer ganz früh am nächsten Morgen? Wie schaffen wir es, die Leichtathletik-Europameisterschaften noch neben diesem Event zu verfolgen? und all diese Dinge. Wer schläft in unserem Haus neben wem und wo? Und
na, die Frage stellte sich nicht, weil wir alle ein einzelnes Zimmer hatten, weil wir einfach die größte Bude hatten, die man sich vorstellen kann.
So, aber nochmal zum Fernsehprogramm. Ihr habt also nicht nur die Sendung mit der Maus geguckt. Ich habe da ein ganz tolles Foto
gesehen. Ja, vor der Leichtathletikübertragung lief die Sendung mit der Maus und ich habe mir halt schon mal vom Fernseher den besten Platz gesichert.
Weißt du, was das Beste war eigentlich in der Leichtathletikübertragung? Also,
die Drohnenaufnahmen von Rom?
Nee, das war nach dem Rennen am Sonntagmorgen war ja der Halbmarathon in Rom. Und Michael war wirklich so lieb und war sehr frühzeitig aufgestanden. Sehr wahrscheinlich zuckten deine Muskeln auch noch von der Belastung vom Vortag. Und hatte schon das Frühstück zubereitet. Also wir kamen an einen gedeckten Frühstückstisch tatsächlich. Britta auch? Britta guckt ganz böse.
Nein, ich guck gar nicht böse.
Britta hatte mit vorbereitet.
Britta hatte das den Tisch schon angerichtet.
Britta war das hauptsächlich.
Nein, hauptsächlich würde ich jetzt auch schon nicht sagen.
Du warst noch gar nicht aufgestanden, da war der Tisch schon
fertig.
Ich
hatte hier Tomate Mozzarella gemacht. Was hatte ich denn noch vorbereitet?
Ja, du hast das ganze Essen vorbereitet und ich habe den Tisch gedeckt. Das war eine Kooperation. Ja,
also bei ihr beiden hattet das schon eingedeckt. Ich kam an einen schon gedeckten Tisch, nahm von diesem Tisch zu gegebener Zeit einfach nur meinen vollen Teller und setzte mich in den Sessel vor diese Fernsehübertragung in Rom. Und dann blieben wir natürlich in der Fernsehübertragung hängen. Ich hatte noch groß und vollmundig angekündigt, ihr habt aufgedeckt, ich decke nachher ab. Und dann blieben Henning und ich aber einfach stur bei dieser Übertragung sitzen. Und als sie vorbei war, war auch der Tisch schon wieder abgeräumt. Das war ein grandioser Service. Das war total toll.
Ich dachte schon, ihr seid eingeschlafen.
Und nein. Wir hätten nicht einschlafen können, weil wir so uns dermaßen über die Übertragung aufgeregt haben.
Das stimmt.
Weil die so unfassbar schlecht war.
Ihr habt schon viel von Rom gesehen.
Wir haben alles von Rom gesehen, von oben. Wir haben sehr wenig Läuferinnen gesehen. Die Männer wurden ja noch ein bisschen übertragen. Von den Frauen hat man gefühlt gar nichts mitbekommen. Und plötzlich waren sie im Ziel.
Ja, Martins Theorie war ja, dass das Führungsmotorrad defekt war oder so.
Ja, ich denke, dass die bei den Frauen das Motorrad, dass die Kamera, die Führungskamera irgendwie transportieren sollte, dass da die Sendeleitung zum Heli, die braucht es ja immer, dass die nicht funktioniert hat. Also was anderes kann ich mir nicht.
Ja, aber die haben doch mehr als ein von diesen Kameradingern gehabt. Die hatten mehrere.
Das werden wir in einer der nächsten Podcast-Folgen besprechen zur EM.
Das sollten wir wirklich
zurück
mal.
Zu eurem Lauf zwischen den Vieren.
Naja, also aber du merkst ja, es lebt so ein bisschen, es lebt auch davon, dass man eben mit seinem Team Kolleginnen und Kollegen neben dem Lauf noch ganz viele andere Dinge erlebt. Ich glaube, das macht es dann auch so aus. Also Das ist so das Besondere an diesem, auch nochmal an diesem Event.
Ja. Ich habe euch aber auch nochmal kompetitiver wahrgenommen, als ich dachte. Also ich dachte, ich bin neben Henning so der Einzige, der sich da ein Zeitziel setzt und da dann auch wirklich dran pusht und so auch an seine Grenze geht. Nachdem Henning dann ausgefallen ist, war ich dann sehr erleichtert, dass unser Zeitplan gar nicht so sehr hinkte, obwohl ja da unheimlich viel...
Obwohl unser schnellster
Mann ausgefallen ist.
Das zeigt mal, wie schlecht der Zeitplan war.
Wir blieben komplett im Zeitplan. Das
ist crazy. Auch, und das ist so der Punkt, weil ich dann gesehen habe, nach deiner ersten Strecke, wie viele Etappe war das?
Die vierte.
Da bist du halt einfach mal irgendwie 3 Minuten oder so schneller gelaufen, als du eigentlich wolltest. Ich glaube, du hattest eine 5er-Pace angegeben und bist dann in 4:30 gelaufen?
Nee, noch schneller.
4:28.
Ja, also.
Ja, siehst du, das ist ein großer
schneller.
Unterschied.
Deutlich schneller.
Und das hat mich dann eben auch gepusht, dass ich gesehen habe, nicht nur ich gehe da so an meine Grenzen und habe Bock, da Gas zu geben. Und was ich auch sehr schön fand, du hast dann noch gesagt, so ich hab 19 Staffeln überholt. Und von einer wurde ich überholt, aber die habe ich wieder gekriegt.
Ja, wobei, ich muss zugeben, das war irgendwie ganz komische Konstellation auf dieser Etappe. Also irgendwas, das war Zufall. Weil auf meiner nächsten Etappe war es dann anders.
Naja, da warst du aber auch nicht mehr so schnell.
Ja, das kann schon sein.
Dein Knie hat eigentlich nur 10 Kilometer erlaubt an dem Tag. Und nicht unbedingt 20.
Aber ich finde jetzt spannend, dass dir das wichtig war, dass die anderen auch das
Nein, ich hatte
so
nur nicht damit,
so ernst
nehmen. Ich hatte nur nicht damit gerechnet. Okay. Für mich wäre das auch völlig in Ordnung gewesen, wenn da Leute freudestrahlend und ganz entspannt angekommen wären.
Das sind wir doch alle.
Nein. Du nicht.
Ich war so froh, liebe Britta, dass ich dich beim Wechsel gesehen habe.
Warum?
weil
das, was von Britta übrig war.
Weil Jana, auf die du dann gewechselt hast, dich von Weitem erkannt hat oder glaubte schon, dass das du gewesen sein könntest. Aber da kam jemand mit so einem unrunden, ungelenken Schritt an, Haare im Gesicht. Man hat das Gesicht nicht gesehen, weil es über und über mit Haaren war.
Also ungelenk war das nicht, das war voller Dynamik. Danke, da muss ich Britta jetzt mal in Schutz nehmen.
Und ja, und dann war es Britta und kam mit hochrotem Kopf an und ja, man hat einfach gesehen, du hast da wirklich alles rausgehauen. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
Sehr schön. Und es war auch, also man kam auf diesen Sportplatz und man sah schon so Zelte und ich dachte, da ist das Ziel. Aber das Ziel war bei einem anderen Zelt, was noch eine Viertelrunde weiter war. Das war schon ein bisschen gemein.
Du hast es aber ja geschafft.
Ich hab's
geschafft.
Anders
als Heinrich bist du den Weg nicht gegangen.
Ich habe, Jana stand auch diesmal dann pünktlich da, war ja
aber ihre, so gerade.
Ihre zweite, sie hat ja gelernt vom ersten Mal, hat den Staffelstab direkt angenommen.
Sie hat diesmal 50 Meter vorher die Jacke ausgezogen.
Also es war wieder sehr knapp mit Jacke ausziehen und bereit.
Habe ich aber nicht gemerkt, also sie war ganz pünktlich bereit.
Ja. Was wir natürlich uns gar nicht gegeben haben und vielleicht kann uns da jemand, der zuhört und teilgenommen hat, von berichten, ist die Feier danach. Die muss ja wohl ziemlich grandios sein. Also da ist ein riesiges Zelt am Ostseestrand in Damp aufgebaut für die Läuferinnen und Läufer. Und da findet dann eine Siegerehrung, glaube ich, auch abends. Oder nein, nicht glaube ich, ist so. Da findet eine Siegerehrung abends statt für die ersten drei Teams oder so. Und dann muss da eine Mörder-Läuferin- und Läuferparty sein. Das haben wir uns ja in den, also ich war jetzt dreimal, wir waren jetzt dreimal, ne, mit Runner's World dabei. Die ersten beiden Male, das ist schon einige Jahre her. Und wir haben es immer so eher dann genossen, dass wir nochmal als Team irgendwo hingegangen sind. Aber ich glaube, irgendwann müssen wir auch mal sagen, wir gehen dann danach auf diese Zeltparty am Strand. Ne?
Nö, brauche ich nicht.
Du kannst ja dann der Fahrer sein, der uns von da dann wieder zurückbringt.
Ich hole euch dann ab, ich bin dann aber...
Du holst uns nur ab?
Ja, ja.
Und wenn wir dich als DJ da so mit Ratatatata einmal ranlassen...
Das macht es ja nur noch schlimmer.
An das Pult?
Nee. Also irgendwer meinte, war das die Bedienung in dem Restaurant, wo wir dann abends waren, dass da auf den Tischen getanzt wird?
Nee, das hat uns Rainer erzählt, Rainer Ziplinski.
Ah, genau. Irgendwer meinte, es wird dann schon bei der Siegerehrung tanzen die Leute auf den Tischen. Und er lächelte dabei, das war irgendwie war schwere Begeisterung in der Stimme. Und ich dachte nur so, oh mein Gott. Menschen, die auf Tischen tanzen.
Läuferinnen und Läufer liegen sich in den Armen.
Rauche ich nicht
unbedingt. Wie Henning grantelig im Auto sitzt und wartet, bis alle anderen von der Party
Also laufen gemeinsam, alles cool, aber dann auf so eine... Nee, das ist nicht meins.
Aber das kann man uns ja mal gerne in die Kommentare zu dieser Folge schreiben.
Ja. Ich meine, ich bin definitiv die Minderheit, weil die meisten bleiben ja da und feiern halt so. Ne? Das ist mir schon bewusst, aber... Oh. Ich meine, das Zelt nimmt ein paar Leute auf, da passen schon ein paar rein. Aber ja, genau, wie Ela sagt, schreibt uns mal.
Wir haben ja, ihr habt ja auch einen Podcast-Hörer getroffen, mindestens, habe ich gehört.
Ne? Oh ja, stimmt. So, Martin.
Ja, ich glaube, wir haben jede Menge Begegnungen gehabt unterwegs, was mich auch gewundert hätte, wenn dem nicht so gewesen wäre als Runner's World. Sind wir doch da mitten in unserer Community. Ja, es war einmal, genau, kam so ein netter junger Kerl da auf uns zu, und meinte, auf mich zu?
Auf dich.
Auf mich zu. Meinte, ich kenne dich doch, du bist doch ich kenne sie doch. Ja, das war, ja.
Ich war nicht dabei.
Er hat dich gesitzt,
ja.
Ganz anständig.
Ganz schlimm. Ey, ihr dürft mich ruhig alle duzen. Los. Wir sind doch Läuferinnen und Läufer. Die duzen ihr. Genau, und der würde mich kennen als Podcast-Stimme. Ja, jetzt natürlich... Wunderbar, haben wir uns gefreut. Der musste noch los. Ich hoffe, lieber Freund, du bist richtig gut durch die Etappe gekommen. War ein ganz junger Kerl, 16, 17.
Ja, schätze ich auch.
Nicht, dass er sich meldet und sagt, ich bin 23. Auch egal. Das war nett. Aber ja auch, wie gesagt, mittendrin in unserer Blase unterwegs. Das finde ich natürlich dann auch herrlich.
Und das Wetter war dann auch egal. Da sind wir nämlich noch gar nicht drauf
eingegangen. Nein, das war super.
Es hat doch so geregnet.
Nein.
Ganz viel Rückenwind. Auf der allerletzten Etappe hat es
hat es angefangen zu regnen.
Aber vorher war es super. Es war Sonne. Ich habe meine Sonnenbrille irgendwann aus dem Auto holen müssen.
Nee, Start und Ziel waren verregnet. Dein Start war
eigentlich pünktlich zum Start klarte es dann schon auf. Also ich bin nicht bei Regen gelaufen.
Ja, jetzt auf einmal so. Jetzt auf einmal so. Und während des Rennens dann, also hier von wegen schönes Wetter, ich musste da im Regen losstarten, hast du erzählt. Doch.
Gar nicht wahr.
Doch.
Nein, ich habe mich bei Regen warm gelaufen.
Das Einlaufen fand im Regen statt.
Ja.
Es hat nicht mehr geregnet nachher.
Das ziehe ich jetzt
trotzdem habe ich auf dem Kopfsteinpflaster Sekunden liegen lassen. Ich sag's dir.
Das Zielfoto wirkte schon nach einem richtig stürmischen Ostseetag. Da war es dann schon auch ein bisschen ungemütlich. Aber dann...
Ja,
also es ist auch keiner ins Meer gegangen, habe ich zumindest nicht gesehen. Das war ja so in den letzten Jahren.
Doch. Die Truppe vor uns kam, glaube ich, gerade aus dem Meer.
Ja, doch.
Ah, das habe ich nicht gesehen.
Ja, doch.
Wir haben einige beobachtet, die ganz tapfer da ins Meer gesprungen sind. Ja. Und Jana, die jetzt leider hier nicht dabei ist, ist tatsächlich dann auf der 10. Etappe ist sie ordentlich nass geworden. Und ich glaube, das war auch die schwerste dann. Also das war ein hartes Stück Arbeit, was die arme Jana für uns dann noch leisten musste. Und dann darf man ja am Schluss gemeinsam ins Ziel laufen.
Das habe ich dann wieder mitgemacht.
Wirklich? Nein.
Ja, warst du da dabei?
Sicher.
Ich habe euch dann aber vorgelassen, weil es mir dann doch ein bisschen peinlich war, als erster ins Ziel zu laufen. Nee, da war ich nämlich gerade auch noch so am Seitenrand im Gespräch mit einem Leser, den ich irgendwo am Messestand, glaube ich, in Hamburg oder so schon mal getroffen hatte, der mich dann erkannt hatte. Mit dem war ich im Gespräch und ich glaube, du dann auch, ganz kurz.
Ja.
Genau, und dann sah ich Jana vorbeiflitzen, dann bin ich hinterher und über den Zaun gesprungen. Dann sind wir alle gemeinsam ins Ziel, bis auf Martin eben. Der hat es nicht mehr so schnell geschafft.
Ich hatte auch schon Alkoholbier getrunken.
Ja, dann bist du raus.
Das ist mir direkt in den Kopf geschossen.
Er war ja schon durch. Wir waren ja am Ziel quasi.
Ja, ich habe zugeguckt, wie sie dann da... Ich musste nicht mehr laufen. Also ich hätte mitlaufen können als krönenden Abschluss, aber
die letzten 100 Meter.
Nee, musste dann nicht mehr sein. Also das Ganze, finde ich, braucht eine Wiederholung. Es ist wirklich teambildend. Ich kann das jedem empfehlen, der mal was anderes mit seinen Lauffreundinnen, Lauffreunden oder auch mit sportlichen Freunden und Freunden machen will, kann ich das wirklich empfehlen, da mal teilzunehmen. In vergangenen Jahren waren auch die Startplätze oftmals ausverkauft. Nach Corona ist das jetzt so natürlich etwas schwieriger wieder angelaufen, aber mit 700, glaube ich, neuen gemeldeten Staffeln war man da schon ganz gut dabei. 800 sind, glaube ich, möglich. Also normalerweise kann gut sein, gerade natürlich auch nach diesem Podcast hier, also logisch, dass man im nächsten Jahr sich rechtzeitig anmelden muss, damit man noch einen Startplatz bekommt. Und die werden auch hinten raus, wie das heutzutage so üblich ist, immer teurer dann auch.
Sind wir eigentlich wieder dabei?
Also ich habe ja gesagt, nur wenn wir es so schaffen, nahezu alle mitzunehmen.
Alle aus unserem Team?
Alle aus unserer Redaktion.
Oder wir machen einen anderen Staffellauf.
Ja. Oder wir machen einen anderen mal.
Heide.
Heide zum
Beispiel. Ich finde den ja schon ziemlich gelungen.
Ja, das ist schon cool, aber mal was anderes machen.
Warum nur einen Staffellauf, wenn man auf zwei oder drei
kann? Weil die direkt hintereinander sind. Ich glaube, da liegt eine Woche dazwischen. Wie lange gibt's die Veranstaltung eigentlich schon?
17. Auflage war das.
17, ach, erst? Ja, ja. Das ist also noch gar nichts Historisches im Sinne von... 1749 sind die Wikinger von A nach B gelaufen.
Nee, aber nichts fällt leichter, finde ich, als für diese Veranstaltung hier jetzt hoffentlich mit diesem Podcast auch Werbung zu machen. Unbezahlt natürlich. Nein.
Ja.
Also das ist wirklich empfehlenswert. Selbst wenn wir dann nächstes Jahr beim irgendwas sonstigen
Heidelauf
vielleicht mitmachen, weiß ich noch nicht.
Ich finde, das sieht gut aus. Ich mag die Heide.
Henning und ich.
Dann kann Martin dann wieder sagen, landschaftlich unspektakulär.
Dann mache ich einen Lauf zwischen den Meeren mit Leserinnen und Lesern. Ich bin dann so der Einzige und dann, dann nur so richtig, richtig
lahme.
Langjährige Abonnentinnen und Abonnenten.
Das ist aber nicht mehr so harmonisch.
Genau, wir trennen uns an dieser Stelle und machen alle unser eigenes Ding. Das ist das Ende von Runner's World. Hiermit können wir es verkünden.
Nein. an alle, die schon länger als 10 Jahre Abonnenten sind.
Da würden sich wahrscheinlich wirklich einige finden, die da...
Ja, das wäre eine coole Staffel. Da seid ihr nämlich raus.
Aber ich mache es auch gerne nochmal mit euch. Diesmal auch laufen. Dieses Jahr wollte ich ja 2 Etappen laufen. Nächstes Jahr wäre ich auch bereit, 3 zu laufen. Und ich garantiere, dass ich nicht krank werde. Weil ich vorher einfach nicht so viel rumreise.
Ja,
dann nehme ich mir vorher mal keine beruflichen Termine vor. Stimmt. Bleib mal zu Hause, dann werde ich auch nicht krank. Weil quasi bist du ja schuld. Als mein Chef hast du zu verantworten, dass ich so viele Termine hatte und krank geworden bin.
Ja, also? Und ich bin es auch schuld, dass wir jetzt, Micha und ich auch gerade in diesem Moment kränkeln, 3 Tage nach dem Event.
Und in einem kleinen Studio sind, wo wir dann auch noch Ela und Britta anstecken werden.
Ja. Und kann Hund eigentlich auch eine menschliche Erkältung
natürlich
bekommen?
Natürlich.
Ja, Charlie, herzlichen Glückwunsch.
Charlie wird auch noch angesteckt, weil wir dich gezwungen haben, dann, wenn du schon nicht läufst, wenigstens uns zu fahren. Wir sitzen immer gemeinsam in diesem Auto. Ja.
Ich habe mehrfach angeboten, dass ich zu Hause bleibe, aber nein, ich sollte mitkommen.
Nee, das hat mich an dem Morgen überfordert, wie wir es dann organisatorisch hinbekommen
sollten. Das wäre richtig schwierig geworden.
Ach, das wäre schon gegangen irgendwie.
Ja, wir wären gegangen, sehr wahrscheinlich, hunderte Kilometer.
Aber ob man es dann rechtzeitig ins Ziel geschafft hätte, man weiß es nicht.
Nee, man weiß es nicht. Ich glaube, das ist dann schwierig. Es wäre aber, wie gesagt, es wäre eine andere Erfahrung, wenn man es da mit den angebotenen Shuttle-Services
Du kannst es, glaube ich, nicht schnell schaffen. Okay. Also ich glaube, du darfst nicht zu schnell sein. Ja. Dann kriegst du die Leute gar nicht zu den Startpunkten hin. Ich glaube, Christiane hat das mal ausgerechnet, dass das irgendwie nicht funktioniert hätte. Aber ich weiß es auch nicht.
Aber man könnte doch auch an jedem Wechselpunkt so ein Zelt aufstellen. Dann wäre man schon da und würde einfach warten.
Auch ich hatte gesagt... In
aber dann ist
Auto.
Es kein Team-Event mehr, wenn am Abend vorher jeder in seinem Zelt pennt.
Man müsste alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Und die Busse fahren vermutlich auf diesem Land am Wochenende eher reduziert. Das heißt, mancher müsste schon am Freitag zu seinem Startpunkt fahren und dann dort zelten.
Also wir sind ja an dem Tag sehr viel Auto gefahren und haben auch ein paar öffentliche normale Linienbusse gesehen. Ich glaube, die waren alle komplett leer. Ich habe nicht in einem Bus einen Menschen gesehen.
Waren das nicht alles die Shuttlebusse?
Nee, da fuhren auch so ein paar Linienbusse halt rum mit so Nummern dran. Und
aber
so.
Ansonsten hatte man den Eindruck, Bushaltestellen waren an jedem Gehöft.
Ja, aber es sind ja auch nur Bauernhöfe da, gefühlt.
Ja.
Jeder Bauernhof hat seine eigene Bushaltestelle.
War tatsächlich aber.
An manchen Straßen war es wirklich so, ja. Das ist kein Scheiß. Aber da steigt doch niemand ein. Als ob der Bauer...
Doch unter der Woche die Kinder, die zur Schule müssen, dann fährt da auch die Buslinie. Meine Güte, wir reden uns gerade um Kopf und Kragen.
Allerdings.
Dass wir das nicht wissen.
Und Bauern heißen nicht Bauern, sondern Landwirte. Ja. Henning, mein Gott.
Aber es ist tatsächlich so, wir hatten ja jetzt irgendwie diese Shuttlebusse nicht mehr rechtzeitig gebucht, weil wir uns so ein bisschen...
Da gibt's ein kleines Update.
Ja, da gibt's
also die Bustickets liegen unten.
Ihr
hattet
Tickets.
Ja. Haben wir im Nachhinein jetzt festgestellt.
Also wir waren zu unorganisiert. Eigentlich ist das natürlich, wäre das schon angenehmer, wenn es einfach nur so einen Shuttlebusbetrieb gäbe, weil diese, der gesamte Verkehr durch die ganzen Teilnehmenden war ja schon extrem hoch.
Ja.
Also das war schon... relatives Verkehrschaos für die wenigen Straßen, die es da gab und die kleinen Ortschaften. Hattest du nicht gesagt, dass es bei einem Alpenrennen nur mit Shuttlebussen gemacht wird?
Beim Ultra Trail du Mont Blanc haben die das im vergangenen Jahr eingeführt, dass man tatsächlich alle Starter und alle Supporter nur mit Bussen um den Mont Blanc da kart. Und das sind ja insgesamt, glaube ich, bei allen Rennen in der Woche, die dort stattfinden, 15.000 Athleten, plus dann nochmal, bestimmt hat jeder 2-3 Leute dabei, die helfen. Das sind schon echt viele, viele Menschen. Und ich dachte, das wird das reinste Chaos. Und es war so perfekt organisiert. Also ich bin selber mit meiner Crew zum Start gefahren. Die Crew ist um den Berg rumgefahren worden mit den Bussen, war immer rechtzeitig da. Das war echt perfekt. Also wenn man das will, kann man das irgendwie schaffen.
Da muss ich aber jetzt den Veranstalter hier vom Lauf zwischen den Meeren in Schutz nehmen. Der hat dafür ein Bewusstsein, das hat er uns ja auch gesagt. Der könnte problemlos viel, viel, viel mehr Läuferinnen und Läufer dazulassen. Aber eben aufgrund dann der Situation, dass dann ganz viele wie wir auch da mit den Autos kreuz und quer durch die Dörfer fahren, hat er das dann. Ja.
Das müsstest du dann halt im Zweifel verbieten. Ne? So ja. Beim UTMB haben sie es wirklich verboten. Die haben die Parkplätze und überall alles gesperrt, sodass die Leute nicht mit dem Auto fahren konnten. Mhm. Und ja, quasi die Leute zu ihrem Glück, wenn man so will, gezwungen. Und in dem Fall ist das super, weil die Straßen da sind sehr, sehr eng und alles ist sehr, sehr voll. Schon ein bisschen vergleichbar, ganz andere Landschaft natürlich als jetzt in Schleswig-Holstein, aber da sind auch die Orte sehr klein und die Straßen im Zweifel schmal und nicht unendlich viel Platz vorhanden. Von daher wäre das eigentlich ganz cool, wenn man das vernünftig organisiert und die Leute sich dann bereit erklären, okay, dann fahre ich halt mit dem Bus, ist doch super. Das ist kein Stress, musst du nichts organisieren.
Ja.
Wie kommt das denn noch?
Wenn ihr ein Highlight des Wochenendes benennen müsstet, was wär's?
Haselnussbraten.
Ist ja lustig, Haselnussbraten. Mhm,
ne? Der Haselnussbraten, den ich...
Im ältesten Restaurant Husums...
War das so?
Wurde gesagt.
Okay, im ältesten Restaurant Husums gab es einen veganen Haselnussbraten.
Bedank dich beim Koch.
Danke, Koch. Der sensationell geschmeckt hat. Das war großartig.
Okay. Der hatte nämlich viele Handgriffe.
Ja, angeblich, genau. Die Bedienung meinte... Ja, der Haselnussbraten fordert den Koch immer ganz schön heraus, weil er eben genauso schwer zuzubereiten ist und so viele Handgriffe erfordert. Aber das Essen kam ungelogen in weniger als 10 Minuten auf den Tisch nach der Bestellung. Für alle. Wir waren 8 Leute und das Essen war in nicht mal 10 Minuten auf dem Tisch. Es war unfassbar. Also keine Ahnung, was der da meinte. Es war perfekt vorbereitet und hat, glaube ich, allen geschmeckt.
Ja. Ja.
Dein Highlight?
Nein, es lief erstaunlich gut, weil ich auch gar nicht im Training war und auch ja relativ spät gestartet bin. Also ich habe irgendwie ja 6 Stunden vorher so im Auto gesessen und immer hier mal an der Wechselzone und so. Und ich dachte irgendwie, ich kann gleich gar nicht mehr so richtig laufen, aber es war eigentlich die ganze Zeit richtig schön. So, und die Strecke war eine nette Strecke. Also es war zwar viel so Radweg an der Straße entlang, aber es war doch immer einigermaßen wellig, also nicht sehr anstrengend wellig, aber abwechslungsreich wellig. War nett.
Mein Highlight war die Dusche danach. Ja, wir hatten dann ja noch ein bisschen Transferzeit von Damp bis zu unserer Villa zurück.
Villa?
Naja,
das wird der Bauernhof zu einer Villa. Okay.
Das war schon ein halbes Schloss, würde ich sagen. Und dann die warme Dusche danach, das war schon sehr toll. Henning?
Der Haselnussbraten.
Ah ja, richtig.
Martin fehlt aber noch.
Martin noch.
Ich fühle mich jetzt so mies, weil mein Highlight war natürlich ein sportliches. Das ist der Typ, der mich da am Anfang der ersten Etappe überholt hat, da ich mir den wiedergeholt habe.
Jawohl!
Der arme Kerl, der weiß gar nichts davon. Aber habe ich mich richtig so orientiert und habe gedacht, so, ja, dich hole ich nochmal und so. Also ja, auf halt meinem momentanen Niveau.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, du sagst, dein Highlight war der Minigolfplatz.
Ja, der war natürlich der Hammer. Der Adventure-Minigolfplatz in Danneberg. Den können wir jedem empfehlen.
Nein, jetzt mal ernsthaft. Nee, wir waren nicht auf dem Minigolfplatz. Wir sind daran vorbeigegangen und dachten beide so, das ist ein krasser Minigolfplatz. Und der war komplett neu.
Ja, und um nochmal diese ehemalige Bürgermeisterin zu zitieren, mit der wir ja sprachen.
Du, ich nicht.
Du nicht?
Nö.
Ach so, du warst zu sehr...
Ich war zu sehr mit meiner Erkältung beschäftigt.
Nein, die hat dann sehr ernsthaft, das war ein wahnsinnig interessanter Minigolfplatz, also wahnsinnig aufwendig gestaltet. Und ich sprach sie dann darauf an oder hat sie von sich aus uns darüber berichtet? Nein, der ist ungewöhnlich gestaltet. Der hat zusätzlich zu dem Klassischen, was beim Minigolf eben eine Herausforderung ist, irgendwie Ball in Loch bringen, hat er auch noch die Geschichte dieser Region, stellt der da.
Und dieses Schutzwalds.
Und des Schutzwalds, genau, in Dannewerks. Stellt er da so, dass die Kinder und die Jugendlichen, während sie da spielen, auch so ein bisschen die Geschichte mit aufnehmen können. Und wenn wir da nochmal hinfahren, zum Lauf zwischen den Meeren, müssen wir da unbedingt einmal dann den Platz bespielen.
Das klingt atemberaubend.
Wer hätte gedacht, dass wir im Podcast jemals über Minigolf sprechen?
Ja, statt einem Lauf machen wir nächstes Jahr ein Minigolf-Turnier.
Oh nee, da verliere ich.
Ich auch. Ich bin so schlecht im Minigolf.
Ja.
Habe ich gar keine Lust.
Aber für mich war cool. Dadurch, dass ich nicht gelaufen bin, hatte ich Zeit, mir diese Orte näher anzugucken und diese Geschichtsplaketten, die überall da so herumstanden, durchzulesen. Und ich war ein bisschen überrascht, dass die, ich habe Wikinger weiter nördlich irgendwie verortet, aber Wikinger waren oder sind da echt angesagt. Überall gibt es irgendwie Bezug nehmend zur Wikinger-Geschichte da irgendwelche Ausstellungen und Museen und Kram und eben auch dieses Dannewerk.
Ja.
Dieser Schutzwall, den die irgendwann errichtet haben vor Ewigkeiten, schon wieder vergessen. Wann? Aber sehr beeindruckend, da waren so die Reste noch zu sehen und so.
Bis 1000 nach Christus.
Ja, irgendwie sowas.
Ja.
Schon ganz cool. Mal eine andere Ecke zu sehen, in der man noch nicht war.
Ja.
Ja, ich glaube, neben tollen Minigolfplätzen und Nussbraten.
Haselnussbraten.
Haselnussbraten, Verzeihung. Aber Haselnüsse sind auch eine Nuss. So.
Darf ich dann noch kurz was einwerfen? Zum Haselnussbraten. Wenn dein Kollege Henning einen Haselnussbraten bestellt, würdest du dann, nein, wenn du den Haselnussbraten bestellt hättest.
Wenn du der Haselnussbraten bist.
Nein.
Wenn du versetz dich in die Lage des Haselnussbratens.
Ela, Haselnussbraten bestellt. Und dann frage ich dich, was ist denn in dem Haselnussbraten drin? Guckst du dann auch konsterniert?
Ja, ich glaube schon.
Ja?
Ich
ein Braten kann doch nicht nur aus Haselnüssen bestehen. Da muss doch noch irgendwas füllend dabei sein. Das meinte ich. Nein, ich wurde aber natürlich ausgelacht. Und am Schluss hast du dann aufgeklärt. Da sind noch Linsen drin, da waren
Kidneybohnen drin.
So, also.
Mhm. Na, nicht nur Haselnüsse. Ist doch logisch.
Haselnüsse. Stell dir mal vor, nur Haselnüsse.
So, Entschuldigung. Aber wenn man die einweicht, dann werden die auch weich. Das hätte ich jetzt gar nicht so hinterfragt, dass da noch andere Sachen drin sein müssen.
Es waren echt zwei so riesige Klötze.
Aber die haben die ja hervorragend
geschmeckt. Es hat hervorragend geschmeckt. Jetzt sind wir wieder beim Haselnussbraten. Sehr gut. Dieser Podcast. Wer den bis hierhin gehört hat, sollte mal Haselnussbraten in die Kommentare schreiben. Wer das macht, kriegt ein T-Shirt von Martin geschenkt.
Ja, natürlich. Ja,
perfekt.
Wir haben keine mehr.
Wir brauchen noch ein Foto.
Doch, wir hatten doch noch welche mit, da waren noch eingepackt oder
ja, alte.
Ja, die nein. Alten doch.
Ich finde die viel schöner mit dem großen Logo.
Das stimmt nicht.
Die Wer sind uns schöner. Ein Foto von seinem Haselnussbraten teilt in irgendeiner Form, kriegt ein T-Shirt, das auch ist, alt oder neu von Runner's World. Handsigniert von Henning.
Das ist gut.
Bis wann muss man das geschickt haben?
Bis Ende des Monats, bis Ende Juni 2024.
Ah ja.
Okay, ich bin gespannt, wie viele Haselnussbraten uns erreichen
werden. Das wird sensationell. Nicht einer.
Ja, das klären wir dann bei
Gelegenheit. Weil es kompliziert auf. Zuzubereiten, fragt den Koch im Restaurant McDonald's in Husum.
Er hat dafür 10 Minuten gebraucht.
Ja, fast 10 Minuten dauert
das. Ja. War das so, McDonald's?
Also wir müssen jetzt nochmal einen kleinen Schlenker zurück zum Laufen machen. Weil ich wollte eigentlich gerade sagen, neben dem sensationellen Haselnussbraten, den ihr da gegessen habt, und dem Minigolfplatz, gab es ja auch durchaus schöne Lauferlebnisse und Highlights, die ihr sehr schön geschildert habt. Ich glaube, die Chancen für eine Wiederholung gibt es auf jeden Fall.
Ja.
Zustimmendes Nicken hier in der Runde. Danke, dass ihr das erzählt habt.
Gerne.
Und jetzt schicke ich euch auf die Couch und wünsche gute Besserung. Ne? Es war dann doch anstrengend, scheinbar.
Nö, war okay.
Ja, das waren sie also, die Berichte vom Lauf zwischen den Meeren, dem Redaktionsausflug. Ihr habt's gehört, vielleicht im nächsten Jahr wieder, vielleicht seid ihr im nächsten Jahr auch dabei oder ja bei einem anderen Staffellauf. Das ist ja an sich eine gute Sache, wie wir eben gehört haben. Eine gute Sache, wo ihr ganz sicher dabei sein solltet, ist natürlich unsere nächste Podcast-Folge. Wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann abonniert uns sehr gerne. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine gute Bewertung da. Darüber freuen wir uns riesig. Damit war es das auch schon wieder für heute. Und wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge in 2 Wochen.
Ah, ja.
Oh, Martin hat gegoogelt.
Martin hat herausgefunden, wie das Restaurant hieß.
Dragseeds Gasthof, Husums ältester Gasthof seit 1584.
Okay.
Sehr zu empfehlen.
Ja, ob das noch derselbe Koch ist?
Ich glaube, das wird rausgeschnitten.
Nö, bleib.
Dankeschön.